Musikgespräch.
Hallo Sin.
Hallo Daniel.
Ja, es ist mal wieder soweit. Jetzt sitzen wir hier.
Hörst du die Schneeflöckchen fallen?
Ja, es dämmert langsam so. Es wird kalt, aber es wird auch kuschelig und geborgen und gemütlich. Die Jahreszeit, der Winter naht und Weihnachten naht. Freust du dich auf Weihnachten, Sin?
Ich freue mich auf Weihnachten, ja. Ich bin kein riesiger Weihnachtsfan, aber ich freue mich eigentlich jedes Jahr darauf, damit so ein bisschen das Jahr abzuschließen.
Ja, ich mag auch die Zeit zwischen den Jahren, wie man so schön sagt.
Das ist die beste Zeit, weil man da meistens nicht arbeiten muss.
Gar nichts tut. Weißt du, was wir lange nicht mehr hatten, Sin?
Nein.
Weiße Weihnachten.
Das ist richtig. Wann hatte ich, also letztes Jahr, der Winter war eine Katastrophe.
Da war gar kein Schnee, also zumindest hier in Berlin.
Also so gut, ich glaube, es hat einmal so kurz geschneit, das blieb dann für 20 Minuten liegen und dann war es weg.
Nee, weiße Weihnachten hatten wir wirklich lange nicht mehr. Ich erinnere mich mal, da war ich, glaube ich, so 18 oder 19, also muss das so, weiß ich nicht, um die Jahrtausendwende gewesen sein. Da hatten wir richtig schöne weiße Weihnachten.
Das weiß ich nicht, so lange geht mein Gedächtnis
nicht. So lange lebst du ja noch.
So lange lebe ich noch gar nicht.
Ja, und da weiß ich, ich erinnere mich, dass ich bin auf eine Weihnachtsparty gegangen, nachdem ich Bescherung hatte, abends bei meinen Eltern mit meinem Bruder. Und wir liefen so durch einen Berliner Dorfkern. Berlin hat ja viele kleine Dorfkerne. Und es rieselte der weiße Schnee und es spielte eine Blaskapelle.
Oh, wie schön.
Ja, und wir wurden komplett eingeschneit. Und es fing am Abend des 24. an zu schneien. Und seitdem, Sin, träume ich immer mal wieder von einer weißen Weihnacht.
Och, wie schön. Ja, weiße Weihnacht ist schön. Ja? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal weiße Weihnacht hatte. Ich kriege das immer nicht alles so zusammen. Ich erinnere mich, dass es auf jeden Fall im Dezember auch geschneit hat und ich hier in Berlin auch schon auf verschneiten Weihnachtsmärkten war.
Ja.
Wobei wahrscheinlich dann oftmals auch zu Weihnachten selber der Schnee schon wieder verschwunden war. Beziehungsweise ich feiere bei meinen Eltern in Hamburg in der Regel dann Weihnachten.
Es sind noch weniger Schnee.
Da ist noch weniger Schnee, dafür mehr Regen.
Ja, unser heutiges Thema ist White Christmas.
White Christmas.
Den Song White Christmas, der wohl am meistverkauftesten Song, darüber reden wir noch, da gibt es
richtig, gehen die Meinungen auseinander.
Da gehen die Meinungen auseinander, aber womit man wohl, was man wohl sagen kann, der Song, also es sind die Songrechte, die mit Abstand am meisten Geld aller Zeiten ever eingespielt haben. Ne?
Wahrscheinlich schon. Auf jeden Fall mit unter den meistverkauftesten Liedern der Welt. Am meisten gecovert auch.
Ja, eben deshalb. Also man sagt wohl, das sind die teuersten Songrechte, die es gibt.
So, ja, also, kann ich mir vorstellen.
Die,
und wir besitzen sie leider nicht.
Nein, sondern die Nachkommen von dem jüdischen Immigranten mit dem schönen Namen
Irving Berlin. Damit haben wir sogar einen Berlin-Bezug quasi.
Über Israel den Namen. Isidor Beilin geboren.
Ganz genau.
Richtig.
Sollen wir mit ihm einsteigen?
Ja, gerne. Irving Berlin schrieb den Song White Christmas. Warum? Wann? Wie? Sie?
Ich gebe ganz kurz Hintergrundinformationen zu Irving Berlin.
Auch das?
Wer ihn nicht kennt, 1888 geboren und aus Russland stammt und mit 5 Jahren, als er 5 Jahre alt ist, ist seine Familie in die USA emigriert.
Willst du jetzt die Cinderella-Story?
Nee, ich mach jetzt nicht die ganze Cinderella-Story.
Ja?
Aber er hat im Endeffekt so den klassischen Traum irgendwie hinbekommen vom Tellerwäscher beziehungsweise dann so Zeitungsausträgerjungen.
Im wahrsten Sinne des Wortes, ja.
Bis hin zum Millionär und erfolgreichen Komponisten, obwohl er das selber nie studiert hat oder
richtig
professionalisiert hat. Es gibt die Anekdote über ihn, dass er nicht richtig Klavier spielen konnte, sondern vornehmlich auf den schwarzen Tasten gespielt hat und dann mehrere Klaviere auch besaß, die dann unterschiedlich gestimmt waren, sodass er auf den schwarzen Tasten spielen konnte und damit trotzdem unterschiedliche Tonarten bedienen konnte.
Also eine geradezu prädestiniert amerikanische Geschichte und eine Broadway-New York City-Geschichte.
Ganz genau.
Jemand,
in New
der
York
wirklich,
aufgewachsen, in wirklich, der Nähe dieses Broadways, der Tin Pan Alley, des Straßenzuges, wo viele Musikgeschäfte, Publisher,
richtig,
Verlage und so weiter saßen. Und wir schreiben die 30er Jahre, die 1930er Jahre. Irving Berlin ist mittlerweile ein gemachter Mann und komponiert mehr oder weniger einen Hit nach dem anderen. Die große Wirtschaftskrise in den USA ist beendet, gerade eben vorbei. In Europa ist der Faschismus am Blühen und Irving Berlin hat wahrscheinlich schon so Mitte der 30er, 37 die Idee, dass er Musik für eine Revue schreiben möchte, für eine Theaterrevue, die sich mit Urlaub, mit Holidays, mit Ferientagen, Urlaubstagen auseinandersetzt. Und seine Idee ist, dass er quasi zu jedem Feiertag, den es in den USA gibt, einen Song schreibt und die sollen dann in so einer Revue-Show durch eine lose Handlung miteinander verknüpft werden und dann am Theater erfolgreich werden.
Ja.
Möchtest du da weiter einsteigen oder soll ich weitermachen?
Das ist alles richtig so. Ich habe ja mehr so diesen Sub, ich bin ja dann mehr so die Metaebene, genau, so war es. Und ich weiß nicht, vielleicht solltest du in dem Punkt weitermachen. Ich kenne jetzt nicht genau die Geschichte, wie es zu Holiday Inn, das ist der Film, in dem White Christmas dann vorkommt, wie es dazu jetzt letztlich kam. Es gab ja dann einen Cast, wo dann halt auch der Interpret
Bing Crosby. Die genaue Entstehungsgeschichte ist mir auch nicht bekannt. Ja. Die Stücke standen teilweise schon, die Idee gab es da.
Ja.
Und Anfang 41 war dann auch klar, okay, wir machen jetzt einen Film daraus und es wird keine Theaterrevue. Wir müssen uns überlegen, was ist das für eine Zeit? 39 beginnt der Zweite Weltkrieg.
Ja.
Die USA sind anfangs nicht dran beteiligt. Ich habe schon angesprochen, Wirtschaftskrise ist beendet. Es gibt in den USA eine gewisse Sehnsucht vielleicht auch nach dem alten Amerika, was das gerade sein sollte, wird oftmals aber nicht benannt. Aber auf einmal entsteht auch so eine gewisse Nostalgie für diese ja doch relativ junge Nation. Wir können mal schauen, so in den Kinos laufen da irgendwie Filme wie Vom Winde verweht oder The Wizard of Oz, die beide irgendwie so ein bisschen romantisierend mit einem Amerika-Bild auch spielen.
Ja.
Und dementsprechend wird beschlossen, wir machen einen Film über diese Urlaubstage, über die Ferien, Feiertage. Und die Handlung ist relativ simpel. Es gibt zwei Männer. Der eine ist Tänzer.
Fred Astaire.
Von Fred Astaire gespielt. Und der andere ist Sänger. Beide in New York.
Bing Crosby.
Von Bing Crosby gespielt.
Kurz als Anekdote. Beide zu der Zeit auch schon, also jetzt noch nicht auf dem absoluten Siedepunkt ihrer Karriere, aber sehr, sehr, also wenn du mit dem Starring kommst, also wenn du mit Fred Astaire und Bing Crosby kommst, dann kannst du in der Zeit eigentlich davon ausgehen, dass der Film ein Erfolg wird.
Genau. Gerade Bing Crosby war so ein bisschen so der heiße Scheiß damals. Ja. Das ging richtig gut. Mhm. Dazu zwei weibliche Co-Stars, Virginia Dale und Marjorie Reynolds, die beide auch erfolgreich waren. Und im Film selber entscheidet sich dann der Charakter, der von Bing Crosby gespielt wird, sich aus dem Showbiz in New York zurückzuziehen und ein Hotel auf dem Land in der Provinz, in Connecticut, aufzumachen. Der Clou dieses Hotels ist, es ist nur an Feiertagen geöffnet.
Ja. Wobei, wenn ich kurz einspreuen darf, der Hauptdarsteller, dessen Namen mir jetzt
Jim Hardy heißt die Person, die von Bing Crosby gespielt wird.
Also, dass Jim sozusagen aussteigen will. Jim wollte aber sozusagen erst dort dieses Holiday Inn gar nicht eröffnen, sondern eigentlich wollte er generell aussteigen und ein sehr puritanisches Leben dort führen und hat dann aber festgestellt, dass ihm das Showbiz sozusagen fehlt. Und dann kam er erst auf die Idee, diesen Nachtclub mehr oder weniger dort auf seinem Landsitz zu installieren.
Genau, im Film wird auch gezeigt, wie er versucht, erst als Landwirt irgendwie tätig zu sein.
Genau.
Er merkt halt, es ist eben doch nicht so seins.
Jedenfalls
auch ein amerikanisches Narrativ, ne? Du bist eigentlich hier der Filmstar, das ist deine Aufgabe, das ist dein Beruf, deine Berufung.
Genau. Und Linda kommt ihn dann besuchen.
Von Marjorie Reynolds gespielt.
Ja, richtig. Es gibt dann eine Szene am Abend, wo Linda quasi Jim, also Bing Crosby, halt fragt, ob sie nicht einen Job für ihn hätte. So, und dann kommt es zu dieser Szene, die wir natürlich auch auf YouTube reinstellen, die es dort gibt.
Ja.
Es gibt verschiedene Versionen, wir müssen aufpassen. Es gibt ein paar Versionen, wo noch so die so ein bisschen als Music-Clip aufgebaut sind. Ich hoffe, dass ich den richtigen
ja, die Filmszene ist eigentlich da.
Die Filmszene, ja, die gibt es schon. Ich werde die richtige Filmszene benutzen. Was ich noch vorwegschieben möchte, was ganz interessant ist, es gibt eine Unterhaltung davor, wo du gerade vor dem Narrativ und von diesem Bild, von dem Männerbild nebenbei bemerkt in dem Kontext ganz interessant ist, dass Linda nach der Bedeutung dieses Hotels fragt und dann in der Tat feststellt, dass das ja nur 15 Feiertage auf hat, so,
ja.
Und ihn dann halt als Lazy Fella bezeichnet. Also sie sagt halt irgendwie so, na, du machst dir ja ein hübsches Leben, so, und arbeitest halt nicht viel. Und er da halt irgendwie relativ cool bleibt, beziehungsweise, es geht erst anders, es geht so, dass er da einfach, er sagt dann mehr oder weniger, er möchte nur seine persönlichen Vorstellungen seines Lebens verfolgen. Und Linda wird an der Stelle dann nachdenklich und redet über ihren eigenen Vater, das wäre vielleicht mal ganz interessant, und zitiert ihren eigenen Vater in der Szene und sagt, mehr oder weniger, also ich kann ja mal zitieren, so, das macht es vielleicht am einfachsten.
Ja, bitte.
Never amounted to much, didn't care, but as long as he was alive, we had plenty to eat and clothes to keep us warm. So, und dann fragt halt Jim, were you happy? Und es wird halt von Linda dann gesagt, yes, und dann sagt halt Jim, then your father was a very successful man. So, also was eigentlich damit irgendwie gesagt wird, ist, dass wenn du halt als Mann deine Familie ernährst und trotzdem gleichzeitig für sie da bist, also es ist ganz interessant,
ja.
Also es ist eigentlich so ein gegenteiliges Modell des Workaholic, der nie da ist, sondern im Sinne von irgendwie Hauptsache du ernährst, dann bist du ein successful man, wenn du es ja. schaffst. Du musst nicht reich werden, aber du kannst deine Familie ernähren. Und jedenfalls nach dieser Szene, wo sie über ihren Vater reden, setzt sich Jim, also Bing Crosby, ans Klavier und spielt diesen Song White Christmas. So,
ganz
das
genau.
Ist diese Song-Performance, die beginnt dann. Wir schreiben das Jahr 1942.
Da kommt der Film raus. Man muss dazu sagen, während der Dreharbeiten, Dezember 41 bis Januar 42, während der Dreharbeiten haben wir den Angriff
der... Man hört immer, wie wir hier
mit unserem Papier
rascheln. Ja,
wir haben
Papier.
Notizen vor uns.
Ja.
Am 7.12.41 Angriff Japans auf Pearl Harbor.
Ja.
8.12.41 Kriegseintritt der USA.
Ja.
Und aufgrund des Kriegseintritts der USA ist dann der Film auch noch mal dahingehend leicht angepasst worden, als dass die Szene, die zum Beispiel am Unabhängigkeitstag spielt, 4. Juli, ein bisschen ausgeweitet wurde und der Film so eine stärkere patriotische Nachricht auch noch mal erhalten hat. Interessant vor dem Hintergrund ist auch, dass Irving Berlin selber auch so ein bisschen auf diesen patriotischen Dampfer mit aufgesprungen ist und sich bis zu seinem Lebensende auch immer mal wieder mit Amerika und dem Patriotismus auseinandergesetzt.
God Bless America
als eines der bekanntesten Stücke von ihm.
Ja.
Ganz genau. Ist er teilweise auch für kritisiert worden, dass er das getan hat. Und das spielt für den Film eine kleine Rolle, spielt vielleicht aber eine größere Rolle für die spätere Rezeption des Stückes White Christmas. Dieser Hintergrund, dass wir uns dort im Zweiten Weltkrieg befinden. Und da werden wir später auch noch drauf eingehen.
Auf jeden Cliffhanger. Fall. Jetzt, also wie gesagt, Bing Crosby setzt sich ans Klavier und spielt White Christmas. Ich weiß nicht, inwiefern ziehen wir die Zeit haben und die Muße haben. Wir haben öfter schon darüber gesprochen, dass wir ein Musikwissenschaftspodcast sind und Dinge voraussetzen müssen. Sonst kommen wir vom Hundertste ins Tausendste. Deshalb droppe ich mal so ein paar Sachen. Ein bisschen Word-Buzzing.
Ja.
Bing Crosby ist ein Crooner.
Ein Crooner.
Eigentlich der Crooner neben nur wenigen, die zusammen mit ihm angefangen haben. Zwei Sätze zum Crooner-Song?
Ja.
Du oder ich?
Ich gerne, weil ich auch so ein bisschen das vorbereitet habe.
Ja.
Die Durchsetzung oder der Erfolg des sogenannten Croonings ist bedingt durch eine neue Medialität. Wir haben zu Beginn des 20. Jahrhunderts Tonaufnahmen, dann frühe Schallplattenaufnahmen und dann ab 1925 die Möglichkeiten, mit einem Mikrofon Schallplattenaufnahmen zu machen. Und das Mikrofon erlaubt es, eine Stimme lauter zu machen. Das heißt, ein Sänger oder eine Sängerin, die können sich vor ein Mikrofon stellen, sehr nah rangehen,
wir leise singen, jetzt
wir croonen jetzt gerade so ein bisschen. Und wir können trotzdem ein Orchester im Hintergrund spielen haben und man hört diese leise, fast gewisperte Stimme trotzdem gut durch. Und diesen Effekt, diese Singart und Weise nennt sich Crooning, ist anfangs stark kritisiert worden und es wurde gesagt, das setzt sich nicht durch, sondern der klassische Operngesang, der halt trotzdem laut ist und in der Lage ist, sich gegenüber natürlichen Instrumenten durchzusetzen, wird sich durchsetzen. Wir wissen alle, bis heute hat sich Crooning als Gesangstechnik also gehalten. Ich erinnere an aktuelle Bands wie The XX oder so, die eigentlich permanent fast nur ins Mikrofon, ich möchte fast stöhnen sagen.
Ja, ja. Wie gesagt, 30er Jahre, 40er Jahre, es fing schon ein bisschen vorher an. Also Bing Crosby hat das ja schon länger gemacht. Genau. Die meisten Leute kommen da vom Jazz. Also wer ungefähr zeitgleich mit ihm angefangen hat, das fand ich ganz interessant. Wer genannt wird, ist der französische Chansonnier Charles Aznavour.
Ja.
Ein sehr, sehr bedeutender Crooner ist. Und natürlich Perry Como, der damals auch ein ganz großer, eigentlich der das Pendant letztlich irgendwie zu Bing Crosby war, Perry Como mit seiner Perry Como Show und Bing Crosby dann halt und so. Es gibt dann noch eine Generation davor, aber ich bin jetzt ungefähr zu der Zeit, also 40er, 50er Jahre. Und dann natürlich Frank Sinatra, der das Crooning dann nochmal auf eine andere Ebene gehoben hat.
Ja.
Das ist
großer Superstar.
Genau. Und das ebbte dann Bill Haley, Elvis Presley, ne, Rock'n'Roll, das waren alles so 1954. Da gab es dann eine Konkurrenz. Aber das war dann sozusagen zu der Zeit in den 30ern, 40ern, 50ern, den 60er Jahren. Auch ein Louis Armstrong. Und da sind wir dann wieder die Verbindung zum Jazz wird manchmal auch und weitesten Sinne mit dazu gerechnet. Und
erstaunlicherweise überwiegend Männerstimmen.
Ja,
also so tendenziell
das wollte ich gerade sagen.
Eher mit Männerstimmen und vor allem eher auch mit tieferen Männerstimmen, mit so Baritonstimmen verbunden. Ja.
Und lustigerweise gab es, weil du das angesprochen hast, war die Kritik, das finde ich in dem Punkt, ich finde das sehr spannend, sowas zu erwähnen, weil das immer so ein bisschen den Kulturrelativismus erklärt, wurde in den 30er und den 40er Jahren als im massiven Maße unmännlich und als zu schlüpfrig, / erotisch bezeichnet. Also
dadurch, dass die Stimme sehr nahe
ein Mann, wird. Der ein bisschen croont, ist sexy.
Tja.
Aber auch irgendwie nicht so offenbar hat es das Männlichkeitsideal, also es war ein großer Aufschrei in einigen Zeitungen, in konservativen Kreisen. Es gibt eine Pressemeldung, die sagt, der Mann von heute muss nicht mehr stark sein, sondern er jault, / weint jetzt um seine Geliebte. Und das ist ganz interessant, weil wir ja uns in Amerika befinden und Hollywood, also es ist so ein bisschen so das Amerikanische, also das, was sich ja auch dann als Narrativ von Robin Hood, Kevin Costner bis hin zu John Lennon gehalten hat, dass man sozusagen um seine Frau halt auch ein bisschen weint und sie ein bisschen weinerlich darum bittet, die Gunst zu bekommen.
Ja.
Und dann schließe ich das Crooning, also mein Part ist dann erledigt. Auch ganz interessant als kleiner Sidekick, wenn man sich zum Beispiel Aznavour als Crooner anhört, gibt es dort viele, viele Sänger, das ist jetzt wie gesagt ein ganz kleiner Ausblick, oder viele Lieder, was wiederum sich dann mit dem französischen Chanson deckt, wo es das Narrativ des armen Mannes gibt, der von Frauen tyrannisiert wird, der unterdrückt wird, der sozusagen irgendwie auch traurig ist. Es gibt dieses berühmte Lied von Charles Aznavour, Tu laisses aller, du lässt dich gehen, wo er sagt, ach Mann, und meine schöne Frau, und früher warst du schön und lieb, und jetzt bist du irgendwie, und komm doch mal wieder, und an meinem Herzen und so. Also das Sujet des weichen Mannes steckt in diesem Crooner-Song drin.
Ja.
So, was ganz interessant ist, finde ich. So, also zumindest, ne? Und dieser weiche Mann wurde dann wiederum auch teilweise wirklich kritisiert.
Ja.
Als zu weich.
Ja. So. Als zu wenig männlich.
Also, ich meine, man ist damals in den Krieg gezogen.
Zum Glück hat es sich trotzdem durchgesetzt.
Ja, also, es ist ganz interessant, weil wir haben hier wo wir letztens von Adorno geredet haben, kulturindustrieller geht's nicht, glaube ich, als White Christmas, wegen Crosby, aber wir haben trotzdem irgendwie eine Brechung zum damaligen Ideal. Also wie gesagt, wir befinden uns mitten im Krieg.
Ja, und
so. Also Männer schießen sich tot, die weinen nicht um Frauen.
Diese Medienwende hat natürlich auch ästhetische Ideale eingerissen. Ja. Also ja. Die Möglichkeit, mit einer ziemlich guten Qualität
ja.
Laute, Geräusche,
ja.
Musik einzufangen, hat die komplette Musikästhetik
ja.
umgekrempelt.
Ja.
Und in den USA wurde vieles zum ersten Mal ausprobiert und dann vieles eben auch professionalisiert
ja.
durch eine bestehende Infrastruktur, ja. die vorhanden war. Und das prägt bis heute
absolut.
Die Popmusik.
Also ich meine, ob du kannst du Miles Davis fragen, gut, der ist auch tot, den kann man nicht mehr fragen. Marvin Gaye kann man auch nicht mehr fragen, der ist auch schon tot. Aber die beziehen, also die nennen alle auch Bing Crosby teilweise als Inspirationsquelle,
ja.
ne? Wo die aus einem ganz anderen Bereich kommen.
So. Ja.
Ja, also Bing Crosby setzt sich ans Klavier und singt I'm dreaming of a white Christmas just like the ones I used to know. Und so beginnt dieser Song.
Richtig.
Dieser Song besteht aus 1, 2 Strophen.
Ja.
Und einem nicht wirklich vorhandenen Refrain.
Ja, oder man kann sagen, er geht mit dem Refrain los.
Ja, oder so. Ja.
Eine kleine Analyse habe ich vorbereitet. Können wir gleich noch
ja.
zu kommen?
Genau, das könnte dann in die Tiefe gehen und erzählt also von diesem Narrativ, mehr auch nicht, um es mal so direkt zu sagen, dass er halt von diesen weißen Weihnachts träumt.
Ja.
Just like the ones I used to know. Also so, wie er das halt in Erinnerung hat.
Ja.
Genau, und dann, ja, where the teardrops listen and the children listen. Also to hear snails in the snow. Also das wird ausgeschmückt dann, die Situation. Das wird dann wiederholt. Er erzählt dann, wie er Christmas-Karten schreibt. Also with every Christmas-card I write, may your days be merry and bright. Also es wird das Narrativ erzählt, dass er von den weißen Weihnachten träumt, die er früher, von früher kennt,
mhm.
so, und Karten schreibt, so,
ja.
also um es mal platt zu formulieren. Mehr glaube ich nicht, oder?
Okay.
Ob ich inhaltlich was vergesse?
Soll ich meine Analyse machen?
Jetzt schon mit Musik und so, also genau, ja gut, dann fangen wir von vorne
okay.
an. Also ich habe jetzt nur mal ganz kurz den Text ja. zusammengefasst.
Also wer, ich muss jetzt einmal kurz hier.
Ja, Moment. Bitte.
Analyse.
Also,
hier sind meine Noten.
Scene spielt jetzt.
Nein, ich spiele nicht komplett. Ich spiele nur einzelne Sachen an.
Also es gibt eigentlich für mich persönlich, das kann ich ja schon mal dann erzählen, mal gucken, ob wir das gleich sehen.
Ja, bitteschön.
Gibt es eigentlich in der Gesamtperformance vor allen Dingen 2, wenn nicht 3 signifikante Stellen.
Okay, wahrscheinlich sind wir da sehr unterschiedlicher Meinung.
Okay,
dann ich steig zunächst einmal mit folgender Anmerkung
ja?
ein. Irving Berlin hat selber noch eine Strophe vorangestellt vor diese allgemein bekannte Version, die Daniel gerade bereits zitiert hat. Und zwar in der Ursprungsfassung gibt es zu Beginn eine Strophe mit folgendem Text. The sun is shining, the grass is green, the orange and palm trees sway. There's never been such a day in Beverly Hills, LA, but it's December the 24th and I'm longing to be up north. Das heißt, hier wird aus einer Position heraus, ich befinde mich in
ja.
Beverly Hills, Los Angeles. Es ist warm, weil es Kalifornien ist und ich sehne mich eigentlich nach dem Norden. So wird das eingeleitet und dann kommt
woher
dann
wird weißt das du Sehnen das? Beschrieben. Das finde ich ganz spannend, weil also weißt du, warum diese Strophe nicht existiert? So, also hast du da Informationen
das, drüber? Das weiß ich nicht. Müsste ich jetzt noch mal genauer
das ist ja
nachschauen.
Ganz spannend eigentlich, ne?
Das wäre ganz spannend.
Ja.
Ich habe mich jetzt vor allem auf die bekanntere
ja, na,
Version, die Interpretation von Bing Crosby,
ja.
gestürzt. Wobei ich auch hierbei nicht über die Fassung, wie sie im Film auftaucht, als Duett spreche, sondern über die 1942er Aufnahme,
ja.
die dann auch als Single veröffentlicht wurde.
Ja.
Da haben wir kleine Unterschiede,
richtig.
Die allerdings nicht so signifikant sind.
Du weißt auch Overdubbing, ne, im Film.
Genau, also es ist Overdubbing,
ja.
ist keine Live,
ja.
ans Mikro kommt keine Live-Aufnahme. Und
wir sind ja heute richtig musikwissenschaftlich
unterwegs. Die bekannteste Fassung,
ja.
die beginnt mit so einem kleinen Instrumentalvorspiel.
Ja. Ja.
Ich versuche das jetzt mal auf Klavier so ein bisschen anzudeuten oder auf meinem Hightech-Keyboard.
Ja, 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 ja.
Cyberspace-Orgel.
Ist das von Krug?
Nein. Das ist ein ganz billiges Keyboard, was
Munk.
Ich mal gekauft habe. Die Marke
kennt man nicht. Das sieht auch ein bisschen staubig aus.
Ja, es steht sonst meistens unterm Sofa.
Ja.
Mit diesen schönen Tönen geht das Stück los. Ich spiele es nochmal.
Ja.
Und ich interpretiere das Ganze so, wenn wir uns anhören, was wir dort tatsächlich hören, folgende Töne. Wir haben irgendwie verwischte Harmonien. Es lässt sich nicht richtig heraushören, in welcher Tonart befinden wir uns, weil es sind keine Dur-Akkorde. Wir haben H, Cis und E. Ist das vielleicht ein E-Dur, der sich dahinter verbirgt? Ist es vielleicht ein A-Dur? Man weiß es nicht genau, es ist dieser Klang. Und dann als nächsten Akkord diesen hier. E, Fis und A. Auch hier wieder. Es ist vielleicht eher ein A-Dur. Vielleicht ein Fis-Moll. Vielleicht ein Fis-Moll 7. Und dann diesen Akkord. Cis E Fis. Und das Ganze auch noch auf den Off-Zählzeiten. Auf der 1 haben wir ganz zu Beginn das E, womit es startet. Und dann auf der Off-Zählzeit steigt quasi dieser Akkord ein.
Gut.
Ich interpretiere das als eine Einleitung. Nein, als eine Einleitung in dieses träumerische Moment hinein.
Okay.
Als tatsächlich ein Traum. Ich finde gerade auch die Strophe davor, ich sehne mich nach dem Norden, deutet das so ein bisschen auch schon an, wobei ich die jetzt eigentlich ausklammern möchte, weil sie in der bekannteren White Christmas-Version nicht drin ist.
Ja.
Ich finde allerdings, dass diese Einleitung eigentlich diese ganze Strophe schon so ein bisschen mit umfasst. Für mich sind das schwebende, träumerische Klänge, die noch so ein bisschen offen lassen, okay, in welche Richtung geht das Ganze, in welcher Tonart befinden wir uns dann? Das wird dann, sobald der Gesang einsetzt, relativ schnell klar. Wir befinden uns in A-Dur, in der Version, auf die ich mich beziehe.
Ich auch.
Und
aber es sind auch irgendwie auch die Schneeflocken, die fallen.
Es sind so ein bisschen auch die Schneeflocken. Ja. Also wir kennen solche Klänge.
Ja.
Auch aus anderen Weihnachtsliedern.
Ja, richtig, richtig.
Ich kann ehrlich gesagt nicht beurteilen, wie neu dieser Sound damals oder dieser Klang für Leute war, ob das auch schon so eine Weihnachts-Schneeflocken-Assoziation war oder ob die erst später vielleicht auch aufgegriffen wurde. Das wäre mal interessant herauszufinden. Und ganz zu Beginn haben wir mit so ein bisschen kleinen harmonischen Variationen an sich unsere Melodie über so einen A-Dur-Akkord. I'm dreaming of a white Christmas. Und für mich klingt auch noch dieser Anfang mit dieser starken Chromatik auch noch als so ein bisschen ein Hinwegträumen mit dem Text. Ich träume von einer weißen Weihnacht. Die langen Noten, die Wörter, die lang gesungen werden und dadurch vielleicht auch ein bisschen hervorgehoben werden, sind aber interessanterweise nicht das Träumen, sondern zum einen das Wort I'm ganz zu Beginn. Und später das White Christmas. Es ist also gar nicht so sehr der Traum, der hier im Mittelpunkt steht, sondern zum einen vielleicht der Ich-Bezug und gleichzeitig diese weiße Weihnacht. In der zweiten Liedzeile, Just Like the Ones I Used to Know, wenn wir uns da die Melodie anschauen und schauen, was denn der höchste Ton ist, als ein Ton, der hervorzuheben ist als Spitzenton, ist es auch Once I Used to Know. Danach geht es wieder nach unten. Also diese Textzeile Like the Ones I Used to Know wird hier musikalisch auch nochmal besonders hervorgehoben. Der Ton, das H bei Once, ist gleichzeitig auch der Spitzenton des gesamten Stückes. Also höher wird das Stück nicht. Und es gibt so diese traditionelle Interpretationsweise, dass gerade die Wörter, die gesungen werden zum höchsten Ton der Melodie, besonders hervorzuheben sind. Ob das bei einem Irving Berlin, der ja nun nicht studiert hat, auch der Fall ist, sei mal dahingestellt. Ich finde, es unterstützt aber sehr stark die These, dass dieses Stück sehr rückgewandt ist, sehr nostalgisch, Liturgie, ne?
Also,
sehr melancholisch ist.
Findest du fast in jedem christlichen Lied?
Findet man in vielen christlichen
eigentlich
Liedern.
Eigentlich fast dass jedes, also das Herr oder Gott oder Jesus ist eigentlich fast immer der höchste Ton.
Ganz genau.
Ja.
Und danach finden wir so ein bisschen eine Ausführung darüber, wie denn diese weißen Weihnachten aussehen. Ne? Daniel hat es schon gesagt, ja. die Baumspitzen, die Kinder, Glocken an den Schlitten und so weiter. Und danach haben wir nochmal eine Wiederholung dieses Beginns der ersten Strophe. Das, was ich als erste Strophe bezeichnen möchte, geht von I'm dreaming of a white Christmas bis Sleigh Bells in the Snow. Und da haben wir am Ende eine Variation drin. Und zwar geht dann die Melodie noch einmal nach oben ganz zum Schluss. May your days be merry and bright auf den Ton A. And may all your Christmases be white als abschließende Message. Und nachdem vorher Bing Crosby vor allem über die Vergangenheit gesungen hat, wendet er sich hier tatsächlich in die Zukunft. May all your Christmases be white. Harmonisch ist das Ganze relativ schlicht gehalten. Es sind überwiegend 2-5-1-Verbindungen, ja, die ein bisschen harmonisch ausgeschmückt werden, ja, mit Zwischendominanten. An sich aber nichts Großartiges, keine großen Rückungen, keine Tonart-Variation, naja, halt, oder so.
Was ich ganz interessant finde, ist, dass er relativ schnell über den dominanten Septakkord am Anfang kommt, ne? Dass er halt irgendwie relativ schnell zu White Christmas kommt. Also das ist sozusagen, genau, irgendwie so ein verkürzter, ein verkürzter 1-4-5-1. Also er kommt dann gleich wieder zurück auf die Dominante.
Ja, oder, genau, auf Christmas direkt.
Sofort
haben wir, ne, die Dominante. Also
er fällt, ne, halt sofort rein.
Er hat jetzt einmal am Klavier nur den Vorhall. Dreaming of a White und dann haben wir.
Und dann kommt schon
Christmas.
Genau, also da kommt er relativ schnell irgendwie zur Potte. Ja, mach weiter. Ich höre dir gerne zu. Ich habe auch noch ein paar Sachen, aber mach ja mal.
Viel mehr habe ich. Ja, doch, ein paar Sachen habe ich noch. Also die Melodie ist auch relativ simpel gehalten.
Ja, da
in einem Ambitus, den man mehr oder weniger leicht nachsingen kann. Es ist nicht ganz so leicht wie Alle meine Entchen vielleicht.
Es ist interessant, weil im Vergleich zu Alle meine Entchen,
ja,
ist es so, dass Bing Crosby hier natürlich auch aus dem Jazz kommt.
Ja.
Und wenn man sich das genau anhört, hört er eigentlich nie die Eins trifft. Ne? Also ja, er ist immer kurz davor oder immer kurz dahinter. Also er setzt quasi seine Melodie, setzt er quasi sehr frei flottierend über die Harmonien.
Ganz genau. Also rhythmisch variiert er da sehr schön.
Ja.
Wobei, das ist dann ja das Tolle bei diesem Stück, es lässt sich eigentlich auch fast als ein Schlager singen, ne? I'm,
ja,
dreaming of,
ja, klar, a, genau, white. Aber es ist jetzt nicht I'm dreaming of a white Christmas. Also
genau,
es ist schon, hat es schon anders. Wir kommen auf, genau, Coverversion.
Er variiert so ein bisschen,
ja,
dabei.
Ja.
Ich möchte noch ganz kurz auf die Instrumentierung eingehen.
Nee, ich wollte nur sagen, es gibt Coverversionen, also, worüber ich spreche, dass da singt man das natürlich anders als, ja, Bing Crosby.
Ja, ja. Ich finde dass man es gut nachsingen kann.
Mhm.
Das passt auch zu diesem Crooning-Sound.
Ja.
Also, weil durch das Crooning ja auch so ein Gefühl von Nähe,
meine Mutter,
Privatheit
hat immer hervorgerufen gesagt,
wird.
Wie beschreibt man diese Crooner-Sänger? Also meine Mutter ist unmusikalisch, ist keine musikalische Ausbildung genossen, aber sie hat gesagt, es ist so, Frank Sinatra singt halt so, als würde er gerade morgens unter der Dusche stehen. Und ich finde, das trifft es, ja, eigentlich auch ganz gut bei Bing Crosby. Und das ist, wenn man sich ambitionierte Sänger anhört und wenn man sich dann mal Frank Sinatra oder halt Bing Crosby, ich finde, bei Sinatra ist es noch krasser als bei Crosby,
ja,
aber es ist wirklich so.
Ja.
Und es ist verdammt schwer, so zu singen. Also sich so hinzustellen und zu sagen, oh, ist mir eigentlich alles relativ latte. Ich singe jetzt hier mein Lied. Also, ja, diese Leichtigkeit ist sehr schwer.
Ja. Und sehr, Crosby sehr selber besonders soll auch mal gesagt haben in einem, ja, Interview, dass er versucht, so zu singen, dass die Leute seine Musik unter der Dusche singen können.
Ja, ach so, siehst du. Ich glaube, das wusste man immer nicht.
Das Buch müsste ich mal raussuchen. Ja. Ich hatte das in meiner, ja, Vorbereitung gelesen.
Okay.
Zur Instrumentierung. Also wir haben hier ein Orchester im Hintergrund spielen. Und ich behaupte, dass auch schon zur damaligen Zeit, 1942, wo das Stück veröffentlicht wird, diese Streicherarrangement mit sehr, ja, langgezogenen,
ja,
sentimental klingenden Streichern auch schon als sentimental und vielleicht etwas kitschig empfunden wurde. Also wenn wir es heute hören, dann hören wir natürlich auch diese Nostalgie raus, weil das Stück so alt ist. Aber ich glaube, auch zur damaligen Zeit war es schon angelegt auf Nostalgie. Im Text ist das mit drin. Wir haben eine sehr konventionelle Harmonik. Und das Ganze wird unterstützt durch diese Streicherarrangements, die Anfang der 40er alles andere als avantgardistisch sind.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich schwer zu beurteilen, Scene, weil natürlich das einfach auch in der Zeit wurde ja der Kitsch auch irgendwo im weitesten Sinne erfunden. Ne?
Also, und gefeiert. Also ich hatte vorhin vom Winde verweht angesprochen, was ein Kitsch-Epos ohnegleichen ist.
Also wir sehen hier auch, also es sind viele, wenn man sich soziologisch mal an die Sache ranwagt, in jener Zeit, Mitte des 20. Jahrhunderts, sind viele Narrative, viele Dinge auch aus der Romantik rübergeschwappt und durch die Kulturindustrie, wenn ich jetzt mal so salopp das alles nennen darf, in Amerika teilweise auch wirklich dann in den Alltag gekommen.
Ja.
So, man hat nicht aus Liebe geheiratet vor 1950. Also um es mal jetzt ein bisschen plakativ zu sagen, es gab natürlich auch Menschen, die vor 1950 aus Liebe geheiratet haben, aber so ein romantisches Liebesideal, Moral, Heirat, Ehe bis zum Tod. Also es sind alles so Dinge, die zu jener Zeit meines Erachtens, da bin ich ganz, ganz ordonit, durch die Kulturindustrie, durch dann Amerikanisierung der Gesellschaft dann einfach weiter Verbreitung gefunden habe.
Also man muss schauen, ab den 30er Jahren Disney als großer Player für Trickfilme auf
einmal. Und da wurden moralische Vorstellungen von solchen, von Themen wie, also gerade Liebe, Ehe etc.
Familie
wurden dort platziert.
Ja.
So.
Und werden es bis heute auch. Ja,
ja, also
gerade in Disney-Filmen wird das, finde ich, ganz, ganz stark deutlich, was für Ideologien dahinter stecken, was für Weltbilder dahinter stecken.
Ja, absolut. Also, und das ist genau diese Zeit.
Ganz genau.
Instrumentarium. Ja, auch ganz interessant, was man vielleicht, also in der Version, die ich vor mir liegen habe, hier.
Ja. Ist es die, welche Aufnahme?
Diese Platte hier. Ich habe eine Platte mitgebracht, die könnt ihr nicht sehen, es ist so ein bisschen so. Hört ihr das? So hört sich ein Plattencover an. Sag mal was dazu. Es ist ein bisschen vergilbt. Es ist seit längerer Zeit in meinem Familienbesitz.
Wir sehen Bing Crosby
mit einem
fröhlichen Lachen im Gesicht und auf dem Kopf trägt er eine Weihnachtsmannmütze.
Ja.
Roter Samt und wahrscheinlich weißes Kunstfell oder so.
Ja, sponsored by Coca-Cola Company.
Sponsored by Coca-Cola.
Nein.
Wann hat Coca-Cola das erste Mal diesen rot-weißen Weihnachtsmann
massiv aufgefahren?
Gleichzeitig
hat
er eine wunderschöne Fliege.
Ja.
Der Knoten der Fliege. Nein, das sind keine Mistelzweige. Ist das irgendwas Rotes? Ich weiß nicht.
Cranberry? I don't know.
Auf jeden Fall eine Fliege aus grünen Blättern mit roten Beeren als Knoten.
Ja, das ist die Platte von The White Christmas Bing Crosby Platte. Ich würde dir gerne erzählen, dass diese Platte mein Opa, als er in Amerika lebte, in den 50er Jahren dort käuflich erworben hat. Habe aber festgestellt, dass es die 77er Teldeck-Pressung, Telefunken-Pressung aus Hamburg ist.
Naja, also immerhin noch Vinyl.
Muss diese Platte 1977 mein alter Herr wiederum gekauft haben.
Wahrscheinlich,
Möglicherweise aber auch mein Opa für meine Großmutter, die ein großer Crooner-Fan war.
Schön.
Ich habe noch die ganzen alten Pericomo-Platten von meiner Oma geerbt. Hier ist drauf Silent Night, Adest Fidel, White Christmas, God Rest You Merry Gentlemen, Faith of Your Fathers, I'll Be Home for Christmas, was ich sehr besonders mag. Es ist ein Weihnachtsalbum.
Ja.
So wie Mariah Carey und alle anderen Menschen auf diesem Planeten Weihnachtsalben rausbringen, es ist ein Weihnachtsalbum von Bing Crosby. Wie bin ich darauf gekommen? Also was wir hier, was ganz interessant ist, auf dieser Version, wenn man sie sich mal genauer ansieht und genauer anhört, wie du sicherlich festgestellt hast, gibt es dort einen Chorus und Bing Crosby pfeift auch an einer Stelle, was er in dem Film auch tut.
Genau, übrigens. In der Filmversion pfeift er auch.
Also eine Strophe wird von einem Chor gesungen.
Meines Erachtens die Wiederholung des Ganzen.
Genau.
Also ich habe die 42er Version, ich glaube du redest gerade von einer anderen Version. Die 42er Version ist zusammen mit den Ken Darby Singers.
Ah, dann sind es die. Ja, alles.
Mit dem John Scott Trotter Orchestra.
Okay.
John Scott Trotter leitete von 37 bis 54 dieses Orchester und das war in der Zeit die Begleitband von Bill Crosby bei seinen Radioauftritten.
Okay. Also was ich damit sagen wollte, ist, es ist kein Singer-Songwriter hier. Also es ist nicht Bing Crosby, der sich alleine ans Klavier setzt, so wie in dem Film. Aber selbst da ist es Overdubbing mit Streicherarrangements.
Ganz genau, was damals gang und gäbe war. Man
muss
dazu auch sagen, diese Musical-Filme mit Tanznummern und so waren in den 30ern unglaublich angesagt in den USA. Ende der 30er
Na, Busby Berkeley war davor noch, ne?
Wandelt sich das schon fast so ein bisschen. Ja. Aber unglaublich angesagt, ich muss sagen, mein Geschmack ist es nicht so ganz.
Ach, nee, ist nicht, hast du schon mal erwähnt.
Ja. Ich würde noch ganz gerne einmal auf die Kritiken eingehen.
Bitte.
Als nämlich der Film 1942 erschien, war nicht unbedingt vorhersehbar, dass dieses Lied so erfolgreich werden sollte. Ich habe hier eine Kritik aus dem Magazin Monthly Film Bulletin vom 1. Januar 1942 steht hier.
Das kann aber eigentlich nicht stimmen, oder? Unter uns.
Unter uns Gebetsschwestern.
Kann das eigentlich nicht stimmen, oder? Weil der Film ist ja erst 42 rausgekommen, oder?
Der Film kam 42 erst raus. Dann ist die Datumsangabe hier falsch.
Gut,
also das passiert in Quellen. Es ist aus der Filmzeitschrift Monthly Film Bulletin.
Okay.
Interessant ist dabei, dass die Filmlänge, nur kleine Randbemerkung, sowohl in Minuten angegeben wird, 100 Minuten, aber auch in Fuß, 9029 Fuß lang. Weil das ja auch Filmrollen damals war.
Schon klar.
Sehr gut. Und es wird die Handlung kurz dargestellt und dann am Ende die Schauspielleistung der vier SchauspielerInnen gewürdigt und dann schließt diese Kritik mit folgendem Satz. There are a number of bright ideas and lines in the film and one or two of the Irving Berlin tunes are considerably above the average. Also ein oder zwei Ideen von Irving Berlin sind überdurchschnittlich und letztlich wurde eigentlich eine andere Nummer aus dem Film als heiße Hitsingle gehandelt und ab Oktober 42 zeichnete sich aber ab, dass White Christmas die Spitzenposition der Charts erreichen sollte. Und der Song White Christmas hat letztlich dann auch den Oscar gewonnen für den besten Filmsong.
Mhm.
Und ist bis heute ein großer Klassiker.
Ich finde das sehr interessant, ne? Also weil er eigentlich wirklich trotz allem, wir haben über Crooner geredet und über die Popularität von Crooner-Songs. Ja. Es ist trotzdem eine Sponzette. Also das ist nicht das, wenn man sich guckt, welcher bester Songsieger wir haben bei den Oscars. Es ist nicht die Hitsingle. So. Ja. Also natürlich ist es ein schöner Song, aber es ist eigentlich nicht die Hitsingle. So.
Genau.
Es ist,
und wenn wir versuchen nachzuvollziehen, weshalb sich das so gut verkaufte, sind das sicherlich mehrere Faktoren. Ja. Einer der kleinsten Faktoren war wahrscheinlich der Film. Also der Film ist eine ganz banale Nummer, war erfolgreich, aber auf jeden Fall kein Jahrhundertfilm. Deutscher Titel ist übrigens Musik.
Was
erschien aber erst 1947
Wahnsinn.
In Deutschland.
Naja, natürlich. Wahnsinn, was die Deutschen mit Synchronfilmen teilweise gemacht haben. Der Film heißt Holiday Inn.
Und sie nennen ihn Musik.
Bitte als kleines schönes Beispiel, wie brach die Intelligenz ja im Jahr 1945 in Deutschland war.
Wenn wir uns die historischen Hintergründe anschauen, wir haben schon drüber gesprochen, USA tritt Ende 41 in den Krieg ein.
Ist natürlich auch dieses von mir in der Hand gehaltene White Christmas Album dann, was natürlich auch einfach den Ausschlag gegeben hat. Ne? Also das ist auch, also nicht nur, aber das war die Vermarktungsstrategie, weil du sagst, nicht der Film, es ist vor allen Dingen auch natürlich diese Vermarktung um Weihnachten rum.
Ja, genau, so. Also prinzipiell die Vermarktung um Weihnachten herum.
Ja.
42, also der Film kam im Sommer auch raus.
Richtig, das wollte ich nehmen, genau.
Dazu kam der Soundtrack raus, wo White Christmas dann das erste Mal drauf war, in dieser 42er-Version von Bing Crosby, aufgenommen im Mai 42.
Ja.
Und wahrscheinlich hängt der Erfolg dieses Songs auch damit zusammen, dass die amerikanischen Soldaten, die im Zweiten Weltkrieg in Europa vor allem gekämpft haben und nicht zu Hause sein konnten, in der Vorweihnachtszeit und Weihnachtszeit 42, aber auch in den späteren Jahren diesen Song gehört haben, massiv gekauft haben und über Mund-zu-Mund-Propaganda auch weitergetragen haben. Und was sehr praktisch an diesem Song ist, ist, dass es zwar ein Weihnachtslied ist, allerdings an keiner Stelle Bezug auf die Religiosität
völlig
des säkularisiert,
ne?
Also genommen
es gibt
wird.
Keinerlei religiösen
Kontext. Irving Berlin selber auch als Jude hat sich unterschiedlich zu Weihnachten geäußert. Ich habe gelesen, dass in manchen Quellen davon die Rede ist, dass er Weihnachten sehr mochte und als Kind schon sehr toll fand. In anderen Quellen heißt es, er mochte es nicht sehr gerne. Sein erster Sohn ist leider am Weihnachtstag verstorben, Weihnachtstag 28. Sodass Weihnachten für Irving Berlin sicherlich immer auch diesen bitteren Beigeschmack des Todes seines Erstgeborenen hatte. Letzten Endes war dann allerdings Bing Crosby sogar an der Front im Zweiten Weltkrieg und hat für Soldaten auch performt. War damals relativ weit verbreitet, dass man seine Superstars auch an die Front geschickt hat. Marlene Dietrich hat auch an der Front performt, nicht für deutsche Soldaten.
Ja, richtig.
Schließlich hat man sich 1947 nochmal dazu entschieden, den Song ein zweites Mal aufzunehmen. Die Versionen unterscheiden sich nicht groß voneinander. Es ist im Endeffekt vielleicht nochmal eine etwas optimierte Aufnahme, ein paar neue Klangfarben, ein bisschen ausgewogeneres Frequenzspektrum bei der 47er-Version mit bei. Da war der Song allerdings schon ein Hit, zumindest in den USA. Später in den 50ern gab es auch noch mal einen Film, der White Christmas hieß.
Richtig.
In dem der Song auch noch mal aufgegriffen wurde. Und spätestens seitdem, du hast die Platte bereits angesprochen, wird der Song in der Vorweihnachtszeit, die ja mittlerweile im Oktober gefühlt schon beginnt, direkt nach Halloween im November, dann rauf und runter gespielt,
also,
und gehört White, zum klassischen Weihnachtslieder-Kanon.
White Christmas war in England im Jahr 2018, 2019 drei Wochen in den Charts. So, also
verrückt.
Es wird jedes Jahr immer noch gekauft.
Ja.
So wie Wham oder weiß ich nicht. Ne?
Genau.
Cool. Sag mal einer Wham Last Christmas, damit wir es in die Spotify-Liste machen können.
Wham Last Christmas.
Yay, ja. Ich möchte keine kurze Sache einstreuen.
Ja, bitte.
Die vielleicht in dem Kontext auch ganz interessant ist. Und zwar, was wir hier gesagt haben, es ist ein romantisches Narrativ. Es ist eine Idealvorstellung. Und allen, zu jener Zeit wie auch jetzt, und ich glaube, das ist auch ein Erfolgsgarant dieses Liedes, es ist eine surreale Vorstellung.
Ja.
Woher kommt denn überhaupt das Ideal der weißen Weihnacht? Ne? Also was man sagen kann, ist, das habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, dass es vor 1850 Weihnachtskarten gab, die alle komplett ohne Schnee waren.
Mhm.
So, und das ist erst ab 1850, also wir befinden uns in einer hochromantischen Phase, spätromantischen Phase.
Ja.
Da fing sozusagen erst das Ideal der weißen Weihnacht an. Also da kam dann Mitte des 19. Jahrhunderts tauchten die ersten Weihnachtskarten mit Schnee auf. Ne? Also das ist auch wieder, wo man sagt, es war nicht immer so.
Ja.
Ne?
In welchem Raum tauchen die auf? Was hast du da gefunden?
England, in erster Linie in England. Das war damals die Zeit, wo gerade die Engländer viel gereist sind.
Ja.
Ne? Und wo Reiseliteratur auch in Deutschland sehr berühmt war.
Stimmt.
Romantiker reisen, ne? Leute schreiben ihre Berichte. So sind ja all diese Ideale. So ist ja auch der Bericht über Rotenburg, ob der Tauber entstanden, etc., etc.
Es ist ja auch so ein bisschen so ein Gegennarrativ zur Urbanisierung, die
richtig
stark im Vormarsch
war. Die französische Riviera wurde damals erkundet von Engländern. Und dort gab es halt auch viele Engländer, die gerne in die Alpen Erkundungstouren gemacht haben. Das war
stimmt.
So die Zeit der großen Entdeckung.
Freizeit und Reisen, Freizeitreisen
auch wieder
entstanden
soziologische,
auch zu der Zeit erst.
Genau, soziologische Thesen, die können wir einfach als parallel zur Industrialisierung entstand halt einfach auch der Begriff Freizeit überhaupt, muss man ja vergessen, den gab es
Konzepte
ja nicht
wie Sport auch in der Freizeit.
Absolut.
Musik machen in der Freizeit,
in
der bürgerlichen
Zeit.
Kultur des 19. Jahrhunderts, ganz, ganz
alle
wichtig.
Alle Fußballvereine wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gegründet. Ja. Genau. Und dort gab es dann natürlich dieses romantische Bild von irgendwie in Davos oder so liegt Schnee. So. Und in England gab es so gut wie keinen Schnee.
Nicht so viel zu der Zeit.
Was unter anderem auch, also und dieser Trend kommt auch aus Amerika, weil man in Amerika diesen krassen Widerspruch hat, den Irving Berlins verschwundene erste Strophe thematisiert, dass du in Neuengland und sowieso in Missouri, Minnesota eigentlich zu 99% weiße Weihnachten hattest.
Ja, und in L.A. zu
99,99%
keine.
Genau. Und das ist natürlich, daher kommt es natürlich auch. Und was aber ganz interessant ist, dass ungefähr zeitgleich in Europa, Ausrufezeichen, ungefähr zeitgleich in Europa von einem Amerikaner, ihr werdet gleich sehen, auf was ich hinaus will, diese berühmte Singularität das sogenannte Weihnachtstauwetter erfunden wurde.
Ja,
was wir nämlich
kannst du das
hier,
erläutern?
Ja, ich kann es nicht erläutern, da müsste man mal Herrn Kachelmann fragen. Aber es gibt eine Singularität, bedeutet, es gibt immer zu Weihnachten, das nennt sich Weihnachtstauwetter, ja, ein sogenanntes Wetterphänomen.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, Sinn. Es ist halt irgendwie so, irgendwo im Nordpolarmeer sammelt sich Luft, die wiederum die kalte Luft zieht. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Wahrscheinlichkeit, dass zwischen dem 20. Dezember und dem 31. Dezember ist es in der Regel immer wärmer als davor und danach.
Das stimmt. Ich erinnere mich als Kind vor allem, der ich in den 90ern dann meine Kindheit verbracht habe, oft an meinem Geburtstag, das ist der 25. November, Schnee hatte.
Genau, nee, es ist genau.
Ganz oft,
ja, es
Ende
ist auch
November
so, genau,
oft schon Schnee. Mittlerweile nicht mehr, Global Warming.
Und Weihnachten wird es dann immer wärmer. Und das ist eine Singularität, die wurde in den 40er Jahren entdeckt.
Ja, spannend.
Für Europa.
Für
Europa. Es gibt, also es hat was mit Golfstrom zu tun und Nordpolarmeer.
Okay, das erklärt, weshalb wir so selten weiße Weihnachten in Europa haben.
Richtig. Und zwar haben wir zum Thema Narrativ und zum Thema, was Europa betrifft, wir hatten die Prognose im nordeuropäischen Flachland, jetzt hier bei uns, Kontinentalflachland, liegt bei 15% weiße Weihnachten.
Sehr wenig, sehr niedrig.
Auch dieses Jahr ist die Prognose sehr schlecht.
Okay, kann ich mit leben.
Aber zum Beispiel auch irgendwie jetzt am Frankfurt am Main oder so gab es seit 1950 11-mal weiße Weihnachten. Also
das ist nicht wirklich so häufig.
Das ist einfach nicht so häufig so. Also und deshalb, Bing, ich weiß nicht, wo du herkommst, sicherlich nicht aus Europa. Also aber the ones he used to know ist so ein bisschen mittel. Also es sei denn, er ist in Missouri aufgewachsen. Er ist geboren in Washington. Na gut, er wird weiße Weihnachten, also im
Nordwesten
Bundesstaat
der USA. Er wird Washington. Das wahrscheinlich gekannt haben.
Er wird es gekannt haben.
Berge auch dort.
Weißt
ich
du
war
übrigens,
ja da dieses Jahr
kurzer
in Spokane.
Fun Fact, weißt du, wie Bing Crosby gestorben ist?
Herzversagen beim Golfen.
Yes. 1977 in Madrid nach einer schönen, lockeren 18er-Runde.
Oh, gut vorbereitet.
Ja, ja. Irving Berlin wurde steinalt. Der wurde über 100 Jahre.
Der ist 101 geworden.
Ja.
Alles richtig gemacht, würde
genau,
ich sagen.
Ja. Aber ein scheiß Jahrhundert hat er sich ausgesucht.
Schweres Jahrhundert. Wobei er in den USA, zum Glück ist er nicht in Russland geblieben.
Ja. Aber er ist ja früh ausgewandert. Genau, das zum Wetterbericht. Was haben wir noch? Ich würde gerne noch zwei Sätze, wo wir gerade jetzt schon so ein bisschen lockerer sind, zur weiteren Vermarktung dieses Songs sagen.
Ja, bitte.
Wenn du dir jetzt Spotify nimmst und wenn du dir Coverversionen ansiehst, oder dann mach dein Smartphone, gibt dann Ausschlag. Es gibt über 150 Coversongs gefunden.
Verrückt.
Von White Christmas.
Unglaublich. Ja, viele haben das gecovert, ne? Bob Dylan.
Alle haben es gecovert.
Beach Boys.
Bob Dylan, Beach Boys habe ich nicht gefunden, aber ich kann ja mal ein paar Auszüge, ich möchte mal kurz nur mal so meine Highlights einmal runterrattern. Also, natürlich Michael Bublé.
Ja.
Lustigerweise, fälschlicherweise irgendwie auch als Crooner-Singer-Nachfolger genannt wird. Also weiß ich nicht, was du dazu
vermarktet
sagst.
Vermarktet sich so.
Ich finde es ein bisschen, also er singt es komplett anders als Bing Crosby. Also er hat überhaupt gar keine Melismatik drin, sondern er singt es eher sehr zackig.
Ja.
So. Also.
Sehr swingig,
sehr zackig.
Ne? Das ist
einfach
ja das, was er sich quasi immer vermarktet, als ein bisschen der Swing-Nachfolger, der so das
aber
ein bisschen am Leben hält.
Genau. Naja, kann er ja auch sein. Das finde ich auch.
Soll er machen.
Ich kann nichts Negatives gegen Michael Bublé sagen. George Ezra, um mal einen neuen Interpreten zu nennen, ist dabei.
Hat's auch gemacht, okay.
Hat's auch gemacht. Eine Version von Otis Redding, die sehr nach Otis Redding klingt.
Ja, witzig.
Die Bright Eyes, das ist halt der Frank Sinatra. Ja. Lady Gaga gibt's eine Live-Version, auch von Katy Perry. Elvis Presley, die ich nicht sehr gelungen finde. Die wohl mit Abstand amerikanischste Version kommt aus Delmenhorst von meiner Freundin Sarah Connor.
Yeah.
Ich finde es gerade so, das ist auch kleiner soziologischer Fußnote. Ist nicht eine Amerikanisierung, muss nicht auf dem amerikanischen Kontinent stattfinden.
Nee, natürlich nicht. Gerade Sarah Connor hat sich ja lange Zeit auch an amerikanischen Vorbildern orientiert. Ich meine, jetzt singt sie auf Deutsch gerade.
Und Sarah Connor, also die Version von Sarah Connor ist, glaube ich, so die kitschigste und uramerikanische, also was man mit Amerikanismus in Verbindung bringt, kommt von Sarah Connor.
Cool.
Wolle Petri in seiner klassischen Art, mit schönen Ns hinterher. Wo wir bei Deutschland sind, Bonnie M., es hat eine Reggae-Dub-Version von
super.
Gibt es eine Punk-Version von Bad Religion, die sehr simpel ist, aber Bad Religion sind ja auch sehr simpel.
Ja.
Einer meiner Favoriten ist Eric Clapton mit White Christmas.
Schön.
Der ist sehr sehr viel Humor und sehr, sehr, sehr sleazy da.
Muss ich mal reinhören. Von wann denn?
Mr. Slowhand. Oh, das weiß ich gar nicht. Das war auf so einer EP drauf. Das werde ich nachschlagen.
So eine Weihnachts-EP. Irgendwie bringen die Stars immer so Weihnachtssachen raus und da ist dann immer das mit
die drauf, heben ne? sich so ein bisschen ab. Was sich relativ wenig abhebt, ist Destiny's Child, Rod Stewart, ja. Andrea Bocelli, Diana Krall, Dean Martin, André Rio. Es gibt eine Version von Goofy.
Oh!
Genau. und Gwen Stefani hat auch. Und welche ich noch am letzten nenne, die ich sehr schön finde, weil ich ja auch eine leichte Country-Ader in mir drin habe, ist die Version von Taylor Swift.
Na, kann ich nicht viel mit anfangen, muss ich
gestehen. Die finde ich sehr, die ist sehr schön. Der ist auch so schön mit Sleaze-Gitarre noch und so. Oh, sehr, ja, ja, genau. Yeah. Und Taylor in ihrer unnachahmlichen Nashville, Direct from Nashville Art. Genau, also das nur mal so um. Es gibt deutsche Versionen von Peter Alexander. Es gibt
in allen möglichen Sprachen. Ne? Ich habe französische, Swahili.
Es gibt Bossa. Es gibt eine Bossa Nova Version. Wie gesagt, es gibt Versuche einer Heavy Metal Version, die aber ein bisschen scheitern.
Sollen wir an der Stelle ganz kurz richtig schlecht machen? Gibt es Weihnachtslieder, die du richtig schlecht findest oder Interpretationen davon?
Ja.
Richtig schlecht.
Schieß los.
Ich finde das Caddy Family Cover von White Christmas furchtbar.
Okay. Ja, kann ich. Ich hab's nicht im Ohr, ich hab's noch nicht angehört. Ich werde es mal machen, landet in der Spotify Playlist. Ihr könnt euch eure eigene Meinung bilden. Oder ladet es irgendwo illegal runter.
Könnt ihr bei Caddy Family könnt ihr ruhig illegal runterladen. Nein, das schneiden wir raus, oder? Ich kann Caddy Family dissing. Sonst kriege ich Ärger von Angelo. Genau, nee, das finde ich sehr schlimm.
Ja.
In dem Kontext fällt mir das ein, ja.
Ja, ich habe mich mit Coverversionen nicht so auseinandergesetzt. Ich muss sagen, ich mag so Weihnachtslieder eigentlich schon ganz gerne, wobei dann eher die ruhigeren, was mich zum Beispiel unglaublich nervt, ist All I Want for Christmas is You.
Das ist doch Mariah Carey, ja, das habe ich gerade erst gekauft fürs Auto. Oh Gott,
finde ich schrecklich. Wenn ich dieses Lied höre, dann denke ich,
wirklich,
der Ausverkauf des Weihnachtsfestes.
Das ist halt einfach nicht deine Zeit. Nee, weißt du,
du hast Mariah geliebt.
Ich und Mariah haben eine sehr tiefe, innige Beziehung zueinander. Und ich erinnere mich, wie ich im zarten Kindesalter die Mariah Carey Musicbox.
Ja.
Du erinnerst dich, dass ich erzählt habe von Hip-Hop, als ich von Dida erzählt habe, ist dieselbe Zeit, ne? Ja. Erweckungserlebnis, mein persönliches Erweckungserlebnis. Das war auch 92 Musicbox Without You.
Ja.
Und einer dieser Songs, was leider heutzutage nicht mehr so funktioniert, an denen du nicht vorbeigekommen bist. Also ich war, glaube ich, in der 6. Klasse oder in der 5. Und, Entschuldigung, Daniel muss sich räuspern.
Räusper dich.
kann man Wasser, ist alle. Wasser hier!
Soll ich dir was holen?
Ihr habt so viel geraucht.
Soll ich dir was holen?
Ja, passt schon. Das kriegen wir noch zu Ende. Jedenfalls ist Without You über alle Kanäle gelaufen und wir waren alle in Mariah verliebt.
Also ich schätze Mariah Carey sehr, auch für ihre ironische, selbstironische Art, die sie irgendwie verbindet mit ihrer Diven-Art.
Also ich meine, sie ist natürlich keine Whitney. Also ich meine, sie ist das Gegenteil. Sie ist mehr crooner als Whitney jemals sein wollte.
Und ich finde aber, es gibt kaum ein Lied, was mir mehr sagt, es ist Weihnachten, du musst jetzt krampfhaft fröhlich sein und Weihnachtsfest feiern.
Was ich sehr schön finde, ist I'm Driving Home for Christmas.
Oh, super. Finde ich zum Beispiel super.
Ja, mit diesem Mittempo.
Gechillt, mit dieser schönen Gitarre dazu.
Wollten wir nicht richtig schlecht machen? Jetzt sind wir bei richtig gut. Ja.
Wir schließen richtig schlecht ab. Es bot sich irgendwie nur an, habe ich gedacht. Kategorie weg.
So. Zu White Christmas. Wir haben über Bing Crosby geredet, haben über Irving Berlin geredet, wir haben über den Song geredet, wir haben über den Film geredet. Scene war so frei, euch ein bisschen nerdig mit diesem Popsong auf seinem Keyboard zu verwöhnen.
Eine pianistische Meisterleistung.
Ja.
Wollt ihr nochmal den A-Dur hören?
Nein. Das haben wir jetzt ein bisschen vergessen. Ich habe mir ein paar Vergleiche aufgeschrieben, wer zu der Zeit auch noch so seine Anfänge hatte. Aber das ist, ich habe Perry Como und Aznavour schon genannt. ne, so Glenn Miller, Louis Armstrong waren so die Gegenspieler zu jener Zeit auch. Also es war so um euch mal so kurz von diesem Sound der damaligen Zeit.
Ja.
Und
wir haben auch jetzt nicht gesprochen über den ASCAP-Boykott.
Ja.
Aber es ist vielleicht zu nerdig und vielleicht gar nicht so relevant für White Christmas als solchen. Ich würde, wenn wir jetzt zum Schluss kommen, noch ganz, ganz kurz auf Literatur eingehen.
Ja, bitte.
Ich habe eine kleine Literaturdurchsicht gemacht.
Ja, bitte.
Habe nicht so viel gefunden, was sich jetzt super mit White Christmas auseinandersetzt. Es gibt so ein paar Biografien, vor allem zu Irving Berlin. Eine, die ich tatsächlich sehr gelungen finde, ist die von seiner Tochter Mary Ellen Barrett. Die heißt Irving Berlin, A Daughter's Memoir. Ist jetzt nicht wissenschaftlich geschrieben, aber auch nicht super unseriös, sondern arbeitet auch zumindest mit einem kleinen Index hinten drin. Du kannst bestimmte Wörter und Begriffe nachschlagen. Und ich finde, sie beschreibt zum einen sehr intim das Familienleben, schreibt teilweise sehr rührend über das, was dort passiert, sehr, sehr subjektiv, aber mit einem tollen Sprachstil auch. Sie selber ist Autorin auch gewesen.
Okay.
Und wer sich mit Irving Berlin auseinandersetzen möchte und vielleicht mal so diesen persönlichen Blick auf ihn haben möchte, dem sei das sehr ans Herz gelegt.
Ganz kurz.
Ja, bitte.
Nur um das mal kurz zu erwähnen, weil du jetzt bei der Literatur bist. Was man unglaublich viel findet, ist so dieses also auch wieder, was ich immer so ein bisschen merkwürdig finde, ich weiß nicht, wie du darüber gestolpert bist, sind so diese, eben diese Cinderella-Stories und auch so dieses Irving Berlin wusste schon, dass es ein großer Song wird und hat das dann
auch dort gehen die Quellen auseinander.
Ja, manche, hat das dann Bing Crosby in die Hand gedrückt und hat gesagt, mach dir keine Sorgen und allen war klar. Also es wird sozusagen, es gibt ein unglaubliches, lustiges, kleines Anekdoten Szenario, Aufbauschung dieses Songs. Ja. Das ist sozusagen, wie ist es? Es war schon klar, dass es ein Hit wird.
Das Ding ist, das war für die damals, das war deren Alltagshandwerk. Also Bing Crosby, der hat dieses Lied in 18 Minuten in 2 Takes eingesungen, dann ist er golfen gegangen.
Ja, richtig.
Und Irving Berlin hat fast jeden Tag ein Lied geschrieben.
Ja, ja.
Also, die haben auch andere Hits gehabt.
Diese Anekdoten wurden dann dazu gedichtet.
Ganz genau.
Ne? Hast du dieses, darf ich dich da kurz fragen, hast du dieses eine Buch in der Hand gehabt?
Ja, ich habe es nicht in der Hand gehabt.
Von Judy Rosen?
Weil ich es nicht direkt bekommen habe. Also, Judy Rosen ist Reporter, Journalist.
Mhm.
Und er hat ein Buch geschrieben und das Interessante ist, also das gibt es in einer amerikanischen Version, dann in einer internationalen / englischen Fassung und in einer deutschen Fassung.
Schau an.
So.
Dieses Buch heißt White Christmas.
Das Song heißt White Christmas und dann hat es immer unterschiedliche Untertitel. Die erste Version 2001 in den USA erschienen heißt White Christmas, The Story of an American Song. Das heißt, hier wird eindeutig mit diesem amerikanisch gespielt. Wir müssen auch schauen, 2001, ich weiß jetzt nicht, an welchem Tag es genau erschienen ist, ob es nach 9/11 war.
Okay.
Und da die Patriotismusdebatte um 9/11 mit in den Titel hineingespielt hat oder nicht. Auf jeden Fall die 2002er Edition, die dann für den englischen Markt vor allem aufgelegt wurde, heißt White Christmas, The Story of a Song. Da ist das American rausgenommen worden. Und die deutsche Fassung, die 2003 veröffentlicht wurde, heißt White Christmas, ein Song erobert die Welt.
Ja,
ich habe selber nur Leseproben davon mir angeschaut. Es sind knapp 200 Seiten. Und Judy Rosen schreibt so ein bisschen anekdotisch über diesen Song, wie er entstanden ist, über Coverversionen und so. Ist allerdings nicht wissenschaftlich gearbeitet, sondern ist eher in einem heiteren, gut lesbaren Stil verfasst. Nicht unbedingt mein Favorite, muss ich sagen. Also ich würde lieber zum Beispiel die Irving-Biografie von seiner Tochter lesen, als jetzt dieses Judy Rosen-Buch.
Okay.
Sie schreibt wirklich toll.
Also, okay.
Kann man sich sehr schön
anlesen. Ja, das ist interessant. Also dieses Buch hat es Ihnen angetan.
Hat es mir angetan, tatsächlich so ein bisschen, ja. Dann habe ich noch so ein paar bisschen weitergeschaut. Es gibt dann natürlich Sachen, die oder Leute, die weiterhin auch über Irving Berlin schreiben. Ich habe hier eine Biografie von Charles Hamm, die sich vor allem mit seinen Anfangsjahren bis 1914 befasst. Die ist tatsächlich auch sehr gut herausgearbeitet. Von Charles Hamm, 1997 erschienen. Mhm. Und dann viele populärwissenschaftliche Sachen von David Yoon, eine Biografie, die in den 50ern allerdings schon erschienen ist und da natürlich auch so diesen Genius versucht irgendwie abzufeiern. Und ansonsten, wenn man sich jetzt mit White Christmas und dem Drumherum befassen möchte, hätte ich dann noch eine Veröffentlichung, die sich mit Crooning auseinandersetzt und dann auch explizit ein Kapitel über Bing Crosby mit drin hat, von Michael Pitts und Frank Hoffmann, The Rise of the Crooners heißt das Buch, ist allerdings wissenschaftlich und sehr knapp gehalten. Gibt einen guten, kurzen, schnellen Überblick über das Crooning und über so ein paar Akteure, die dafür bekannt
waren. Es gibt, ganz kurz, also gerade was so diese amerikanische Populärmusik betrifft, gibt es natürlich irgendwie was, was ich, Timothy Taylor und so, da gab es einige, genau, die sich natürlich dazu ausgelassen
haben. Genau, und dann etwaige Bücher über America's Songs und ja, so weiter. Ja. Ich habe hier von Philip Furia und Michael Lasser eins, die sich mit so amerikanischen Songs auseinandersetzen, die im Kontext von Broadway, Hollywood, Tin Pan Alley entstanden sind. Ja, das ist so grob das, was da irgendwie schön ist. Auch ein schönes Buch, The Way to Tin Pan Alley, wobei das dann tatsächlich ins 19. Jahrhundert zurückgeht und
ja, na klar,
dann sehr stark quasi auf die Ursprünge dieser Musikindustrie in den USA eingeht.
Was wir sicherlich noch sagen könnten an der Stelle ist, White Christmas ist wirklich, es ist ein sehr amerikanischer Song. So, also er verbindet eine sehr amerikanische Melange. Ein ausgewanderter Jude schreibt ein Weihnachtslied von Bing Crosby
1942. Und es entsteht in diesem amerikanischen Kontext, also in diesem kulturindustriellen Kontext, ein Song für einen Film, der eine Hollywood-Produktion war.
Also
eine Auftragsarbeit.
Dieses ganze
Melting-Pot-Sujet
ist da drin. Und ja, ein sehr schöner Song. Ich finde ihn eigentlich weiterhin sehr schön. Ich mag ihn eigentlich sehr gerne.
Ja, ich auch. Und es ist ein böser Ohrwurm. Also ich habe mich in den letzten Tagen ein paar Mal erwischt.
Wie ja, ich auch.
Und ich hab selten, dass eine chromatische Melodie mich so sehr packt.
Also ich habe wirklich dieses, also das, ich habe White Christmas in Versionen in Dauerschleife gehört zur Arbeit. Ja, das hatte schon fast was Manisches. Nein, aber also wie gesagt, diese Platte hier, die wird jedes Jahr aufgelegt, ne? Traditionell. Schön. Ja, dann
das frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Wir haben
machen jetzt Feierabend.
Wir haben das erste Jahr Musikgespräch hinter uns.
Ja, Wahnsinn. Wir haben wahnsinnig viele Zuschriften bekommen, tolle Sachen, Postkarten.
Wir waren im Radio mit unserem Podcast.
Wir waren
im Radio,
wir haben
wir waren live.
Interviewanfragen, Fanpost. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass hier säckeweise, mussten PR-Manager einstellen, weil die säckeweise ankommen und wir einfach auch gar nicht mehr Sehenscheidenentzündungen vom
Autogramme
schreiben. Es ist eine sehr, sehr anstrengende Zeit.
Ja, zum Glück ist jetzt Weihnachten, wir können uns
erholen. Wir machen jetzt auch Pause, das können wir an der Stelle sagen.
Genau.
Wir können es ja auch noch dann entsprechend steigen.
Und wir sehen uns nächstes Jahr
in
alter Frische.
Ja, genau.
Adieu, guten Rutsch.
Viel Spaß, guten Rutsch und so weiter.